Man denkt ja, Theater ist das echte Leben. Ja, bis ich Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet habe. Und seitdem, da sehe ich einiges anders. Beziehungen, Zeit, Prioritäten und was wirklich bleibt, wenn der Vorhang fällt.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Für mich ist es heute wieder ein bisschen surreal, denn ich kenne meine heutige Gästin gefühlt schon ewig, noch aus Kindheitstagen. Aus dem Fernsehen genauer gesagt. Sie war Schauspielerin bei Peter Steiners Theaterstadel, dem Komödienstadel, dem Stanglwirt, dem Chiemgauer Volkstheater und so weiter und so fort. Irgendwann ist sie dann von meiner Bildfläche verschwunden. Und da genau wird's spannend, liebe Zuhörer. Eine liebe Hörerin hat mir ihren Namen empfohlen, weil sie heute schwerpunktmäßig mit einem ganz besonderen Thema beschäftigt ist. Sie ist Sterbebegleiterin, hat mehrere Bücher geschrieben und heute sprechen wir über ihr Leben, über Wendepunkte und über das, was uns alle irgendwann mal betrifft. Liebe Petra, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Servus.
Ja, servus. Ich freue mich auch ganz narrisch. Danke fürs Dasein dürfen.
Ja, also ich habe dich ja nicht zu mir eingeladen. Wir sitzen in München im Herrschaftszeiten, also im Paulaner im Tal. Du hattest es nicht so weit. Du bist eine echte Münchnerin.
Ich bin ein echtes Münchner Kindl. Ich glaube, da gibt es schon fast keine mehr, wenn man mal so rumfragt, oder?
Ja, und du sprichst auch noch Dialekt. Das ist ja, auch sehr selten.
Sehr gerne auch Dialekt. Also das ist wirklich meine Heimat. Und wie gesagt, ich bin ein echtes Giersinger-Mädel. Ich bin in Giersing aufgewachsen und bin auch da geboren bei meinen Eltern im Schlafzimmer.
Und ein Münchner Kindl ist man ja nur dann, wenn Papa und Mama auch Münchner sind, oder?
So ist es, genau.
Also echt beide? Münchner Gewachs. Wie sah dann dein Zuhause in Giersing aus? Wie stellt man sich das vor?
Ja, relativ unspektakulär, weil damals war Giersing noch nicht das Hype-Viertel, wie es jetzt ist. Damals war es wirklich nur das Glossstern-Viertel und ich komme aus einer ganz einfachen Arbeiterfamilie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe 4 Geschwister und ich bin die Jüngste und habe mich da immer ein bisschen durchgeboxt. Und also das war schon eine sehr herausfordernde Kindheit, darf ich ganz ehrlich so sagen.
Also ich stelle es mir vor, dann in einer kleinen Wohnung zu viert,
genau.
Der Papa war Arbeiter, die Mama war Hausfrau.
Nein, die Mama hat in der Nacht, ist die zum Putzen gegangen, damit die tagsüber für uns da sein hat können. Und das ist auch bis heute noch meine Heldin, muss ich ehrlich sagen.
Wow, ja, da gehört was dazu. Welche Rolle hattest denn du in der Familie? Warst du eher die Lustige, die Vernünftige oder die Rebellin?
Also ich glaube eher die Lesende, weil ich habe wahnsinnig gern und viel gelesen und das hatte zur Folge, dass ich wirklich als kleines Kind und als junger Teenager nur Hochdeutsch geredet habe, weil ich so viel gelesen habe und so viele Schallplatten gehört habe. Damals in der Bücherei hat man sich nur Schallplatten ausleihen können, die Märchenplatten, die habe ich auch gehört, rauf und runter, das habe ich geliebt. Und ich war immer schon eine Leseratte und natürlich gibt es da nichts Bayerisch zum Lesen. Und da bin ich schon in der Familie schon ein bisschen aufgefallen, weil ich damals nur Hochdeutsch geredet habe.
Aufgefallen bist du auch wegen deinem Beruf. Du hast Schauspielerin gelernt oder hast du vorher mal was, ich traue es mir gar nicht sagen, was Gescheites gelernt?
Ja, das darfst du sagen. Das haben meine Eltern auch gesagt. Wie gesagt, du bist Schauspielerin und so, ja, jetzt lernst du erst einmal was Gescheites. Habe ich dann auch gemacht, habe einen Beruf erlernt und zwar die Zahnarzthelferin.
Nein.
Jawohl, genau. Und da habe ich dann 1-2 Jahre noch gearbeitet, habe aber immer schon nebenbei Schauspielunterricht genommen. Also das war damals noch möglich, die Prüfung an der Paritätischen Prüfungskommission abzulegen. Das heißt, man erarbeitet sich die Rollen, man geht in Sprechunterricht, arbeitet an der Körperhaltung, was halt alles so notwendig ist für das Schauspiel. Vor allem natürlich auch die Stimmbildung, dass man damals musste man noch die Theatersäle ohne Mikroport besprechen können und braucht es natürlich entsprechende Technik und Stimmtechnik. Und das habe ich mir damals in 2-3 Jahren selber beigebracht mit in Form von Unterricht, den ich dann von dem Geld bezahlt habe, wo ich tagsüber arbeiten gegangen bin und habe dann die Prüfung an der Paritätischen Prüfungskommission im Gärtnerplatztheater abgelegt.
Während deiner Ausbildung zur Zahnarzthelferin?
Ja, da hat es schon angefangen und dann später, also da habe ich halt noch viel zu wenig Geld verdient. Da, als Lehrling hast du ja nicht viel gekriegt.
Ja, aber jetzt ist ja München, vielleicht war es damals auch schon ein teures Pflaster.
Ja.
Als 16-Jährige geht man doch da gern feiern. Aber nein, die liebe Petra, die investiert ihr hausverdientes Geld in Schauspielunterricht.
In Schauspielunterricht, ja, tatsächlich. Aber ich bin schon auch gern feiern gegangen, so ist es nicht. Also ich habe auch mein zusätzliches Geld verdient bei Konzerten, wo, zum Kartenabreißen quasi. Und somit konnte ich in tolle Konzerte in der Olympiahalle gehen, Backstage, für kein Geld. Im Gegenteil, ich habe sogar noch eins verdient.
Ich komme da gar nicht zum Denken mit. Ich komme vom Land, gell? Diese beruflichen Möglichkeiten erschließen sich mir gar nicht. Aber warum die Idee Schauspielerin? Deine Freundinnen damals, die müssen doch gesagt haben, also Petra, komm, jetzt hier auf.
Nein, ich habe tatsächlich immer schon im Amateurtheater gespielt und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und mich in verschiedene Rollen reinzudenken, reinzuarbeiten, das hat mir unglaublich gut gefallen. Und wie gesagt, ich habe viel gelesen, ich habe auch viel Theaterstücke, viel auch anspruchsvolle Literatur gelesen, was vielleicht in dem Alter ein bisschen ungewöhnlich war. Und das hat mir dann schon geholfen auch dabei, meinen Weg zu finden in die Schauspielerei.
Die Prüfung abgelegt mit Erfolg und dann weitergemacht als Zahnarzthelferin oder wie ging es dann weiter?
Ich habe tatsächlich dann schon an Amateurbühnen weitergespult, um zu spielen, um mich auszuprobieren. Und dann ging es schon relativ schnell zum Steiner. Also ich habe dann beim Tegernsee Volkstheater angefangen. Das ist ja eine Profibühne gewesen. Damals ist es auch heute noch.
Ja, aber da verdient man doch kaum Geld.
Nein, da verdient man nicht viel Geld. Du brauchst als Junger nicht viel. Spaghetti Tomatensauce.
Nein, ohne Schmarrn, du hast wirklich deinen Job niedergelegt als Zahnarzthelferin und hast gesagt, okay, gut, ich spiele jetzt komplett in Tegernsee auf der Amateurbühne.
Nein, das ist nicht gegangen. Ich habe schon tagsüber im Büro gearbeitet, ich habe bei der Krankenkasse gearbeitet, irgendwo im Büro, in Zahntechnikerlabors. Ich habe mal in der TZ im Abonnementservice gearbeitet. Also ich habe schon immer tagsüber einen verdienenden Beruf gehabt sozusagen, aber immer mit dem Augenmerk, dass ich mir meine Zeit gut einteilen kann. Also bei der Krankenkasse gab es Gleitzeit damals schon, das heißt, ich habe in der Früh um 6 schon anfangen können, damit ich nachmittags um 2, 3 quasi zu den Proben habe fahren können.
Also ich höre raus, als Zahnarzthelferin hat es dir nicht gefallen.
Nein, du bist halt immer Handlanger vom Chef, gell? Du kannst ja nie mehr werden, kannst ja nichts draus machen. Also.
Jetzt warst du dann auf der Tegernseer Volksbühne im Amateurtheater, was ja viele machen. Aber wie schafft man dann den Sprung zu einer Institution wie Steiner?
Es ist jetzt ganz einfach, oh, es war auch so, ich bin hingegangen und habe mich beworben. Also ich habe die Gerda Steiner Senior, die ja schon leider verstorben ist, die habe ich beim Tegernseer Volkstheater kennengelernt und damals gab es schon diese Fernsehaufzeichnungen im Theaterkanal, also noch nicht nur bei RTL und Sat.1 oder so. Und dann habe ich gesagt, mei, das ist toll, was ihr da macht, das darf ich auch gerne mal. Und hat gesagt, ja, geh halt hier und bewirb dich. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe zufällig um die Ecke gewohnt vom Theater. Ich habe sogar quasi mit die Hausschau hingekommen und habe mich vorgestellt und gesagt, ja, ich darf gerne bei euch spielen. Also ganz frech. Ich glaube, heute darf ich mich gar nicht mehr trauen, aber das ist Tribut der Jugend. Das ist der Welpenschutz, den man noch so hat. Gell?
Und da war dann der Peter Stein in diesem Wirtshaus und hat gesagt, ganz klar, Mädel. Genau. Na
ja,
wirklich?
Ja, der hat mir dann ein Birchl in die Hand gedrückt und hat gesagt, oh, das nimmst du jetzt mit, das lernst du mal die Szenen und dann spielst du mir es morgen vor und dann kommst du wieder. Und das habe ich dann genauso gemacht und dann habe ich ein paar Sätze gesagt, ja, passt schon, du kannst das sehe ich schon. Ich weiß, dass du das kannst. Und somit war das meine erste Fernsehaufzeichnung. Ich muss allerdings sagen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil meine damalige Kollegin, die Manuela Denz, die hat einen Tag oder zwei vorher gesagt, dass sie aussteigt. Sie hat gesagt, sie will nicht mehr dort spielen, sie möchte was anderes machen. Und die waren tatsächlich auf der Suche. Und ich war die Erste, die da war. Also ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber es hat einfach passt.
Aber
war,
Glück braucht man im Leben.
Ja, gleich. Das war totales Glück. Wenn ich 3 Tage später komme, ist die Rolle besetzt.
Ja, und alle, die sich jetzt fragen, Steiner wer, gebt einfach mal in YouTube Peter Steiners Theaterstadel ein. Das war die Institution, wir haben es gerade gesagt im Vorfeld, 10 Millionen haben sich das Ganze angeschaut. Es gab übrigens schon einen Podcast mit seiner Tochter, mit deiner damaligen Schauspielkollegin, der lieben Gerda. Hört doch mal rein, ist auch eine sehr, sehr, sehr schöne Folge geworden. Wir bleiben aber bei dir, liebe Petra, denn du hast einiges zu erzählen.
Ja, das stimmt.
Wir sind aber noch bei Steiner. Was war das für eine Welt hinter diesen Kulissen? Wie muss man sich so diesen Arbeitsalltag vorstellen? War es immer noch so, am Abend gespielt und unterm Tag dann, ja, hier und da mal so ein kleiner Job oder?
Ja, also es war anfangs tatsächlich so, dass ich den Schritt in die selbstständige, ins selbstständige Schauspiel mich noch nicht ganz getraut habe. Das heißt, ich habe schon noch tagsüber bin in die Arbeit gegangen, um meine Miete bezahlen zu können. Obwohl die Steiners damals schon nicht schlecht gezahlt haben. Das muss man wirklich sagen. Die waren immer fair und anständig, was die Gagen betrifft. Aber ich habe mich halt noch nicht so traut, weil man weiß ja nicht, ist das für länger oder nicht. Und das, der Alltag war wirklich unglaublich komisch. Wir haben ganz viel miteinander gelacht. Also als ich beim Steiner angefangen habe, habe ich mir dann eine wasserfeste Wimperntusche gekauft, weil ich wenn lacht, dann lachen bei mir immer die Augen. Und dann habe ich auf der Bühne immer so schwarze Ränder gehabt. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil wir so viel gelacht haben. Also es war wirklich eine Theaterfamilie. Es war ein Zuhause sein. Ich wurde von allen bestens aufgenommen. Ich konnte es wirklich nicht anders sagen. Und sie haben uns immer gut und fair bezahlt und behandelt.
Ne, ich kenne dich ja hauptsächlich aus Steiner, muss ich an dieser Stelle sagen. Und ihr wart ja wirklich, ich habe es ja beim Podcast mit der Gerda schon gesagt, dreimal wöchentlich in der Primetime vor einem Millionenpublikum.
Ja, ja.
Also da muss man im Hintergrund arbeiten. Das ist ja die Spitze des Eisbergs. Wie hat so eine Arbeitswoche in der Hauptzeit bei dir ausgesehen?
Also ich habe das, dass ich zweigleisig gefahren bin, also tagsüber arbeiten und abends Theater spielen, habe ich nicht lang durchgehalten. Irgendwann kam dann von der Gerda und vom Peter das Angebot, du, wir stellen die fest an, dass du eine Regelmäßigkeit hast. Und das hat mich dann ein bisschen beruhigt, weil ich komme ja aus eben einer Arbeiterfamilie, da ist das so, ich war keiner selbstständig. Und dann habe ich mich das auch getraut. Also anfangs war es so tatsächlich, dass ich Jobs gehabt habe, wo ich ab Mittag gehen konnte, also entweder halbtags oder dass ich halt sehr früh angefangen habe. Und dann habe ich mich da voll drauf eingelassen und dann kann man sich es wirklich so vorstellen, ich habe vormittags Text gelernt, nachmittags geprobt und abends haben wir Theater gespielt. Und das wirklich 11 Monate im Jahr.
7 Tage die Woche?
Ja. Teilweise sogar 2 Vorstellungen, also in den Hochzeiten haben wir Sonntag nur Matinee gespielt oder halt in Bad Tölz haben wir dann auch noch zusätzliche Vorstellungen gespielt. Also wir hatten so feste Häuser in Bad Tölz und in Bad Wisse und da haben wir dann auch noch zusätzlich gespielt, ja.
Da musst du jetzt Millionärin sein.
Ja, bin ich, natürlich.
Na, also ohne Schmarrn, da verdient man doch wirklich super Geld.
Ja, wir haben gut verdient, also ich habe gut verdient, kann ich auch sagen, ja, also da muss man sich nicht dafür schämen.
Zur damaligen Zeit, was ist denn sowas im Monat, wenn man so eine Festanstellung hat? Ach, ich schätze mal so 6.000 Euro
nein,
netto.
Nein, das ist zu viel.
Nicht so
nein,
viel?
Nein, so 6.000 ist ja viel zu viel.
Netto?
Nein, also ich weiß gleich ehrlich gesagt gar
weil
nicht mehr.
Das ist ja schon eine Nummer. Es ist ja länger als ein 40-Stunden-Job. Das,
ja, ja.
Also.
Ja, aber selbst und ständig.
Und die Leidenschaft,
ja.
Gell?
Selbst und ständig.
Und die Leidenschaft, ja.
Genau.
Zeit für die Liebe bleibt ja dann nicht.
Doch, natürlich, natürlich. Also ich habe ja meinen jetzigen Mann beim Steiner kennengelernt auf der Bühne.
Nein, unterm Spielen.
Ja, unterm Spielen. Wir waren anfangs nur Kollegen und Kolleginnen.
Nein.
Und irgendwann hat es zum gemacht und dann haben wir gemerkt, es ist mehr als nur ein Bühnenbusserl. Und
ja, ihr habt immer
die
Liebhaber gespielt. Geht ja aber in der Regel immer dein Liebhaber bei den Stücken.
Ja, machen wir ja mal Bruder.
Ah, okay. Bei welchem Stück hat es denn zum gemacht?
Das weiß ich nicht mehr.
Nein, also sowas
nein,
merkt man sich
nein,
doch.
Nein, das ist ja so schleichend gegangen irgendwie.
Ach so.
Einmal siehst du den anderen anders und ich sage, kann das was sein? Und man ist ja ein bisschen vorsichtig, aber es hat schon gepasst.
Also mich haut das jetzt gerade richtig rauf, dass du das Stück nicht mehr weißt. Man muss sich
ehrlich?
Doch, ja, man muss sich doch da erinnern.
Muss
dass
ich
jetzt so
schlechtes Gewissen?
Nein, eigentlich gar nicht. Es ist ja alles gut.
Vielleicht fragst du mal meinen Mo, vielleicht weiß der das.
Also er wäre ja auch hochinteressant, denn für alle, die sich jetzt fragen, wer ist denn der Mann ist Winnie Frey, der Mann ist wirklich, ja, ich sage jetzt mal, eine echte Legende und das nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Wiesn, der moderiert das Teufelsrad, gell?
Ja, als Rekommandeur.
Ja, als Rekommandeur und man sieht ihn sogar bei auf einer Weltbühne, nämlich bei Kaulitz Hills, der Netflix-Serie. Schaut mal rein in die erste Staffel, da sieht man ihn ganz schön am Teufelsrad moderieren.
Stimmt.
Also, lieber Winnie, wenn du das jetzt hörst, ich würde dich wahnsinnig gerne einladen, denn ich glaube, der hat auch viel zum Erzählen.
Der hat einiges zum Erzählen, ja.
Wie ist es, wenn die Partner den gleichen Beruf haben? Man sitzt 24-7 aufeinander.
Mhm.
gestritten oder eine Harmonie?
Ja, beides. Also es geht ja gar nicht das eine ohne das andere. Das Leben ist ja vielfältig und wir haben es uns vorgenommen und es ist auch ganz gut gelungen, dass wir versucht haben, zu Hause nicht über die Arbeit zu reden. Das ist ganz wichtig, dass sie das nicht verbandelt. Also gerade zu Steiners Zeiten war es natürlich nicht möglich, weil da waren wir ja wirklich 24/7 beieinander. Aber als später dann die Eigenproduktionen waren und so und die ganze, auch der Vertrieb und das ganze Marketing auch bei uns war, haben wir uns echt bemühen müssen, dass wir das wirklich geschäftlich behandeln und nicht daheim dann, ich bin gerade unterm Knödel dran und er sagt, du, der, bei dem Text, da müssen wir das und das ändern. Das geht halt nicht. Das ist wichtig, glaube ich, dass man das trennt.
Du warst ja sehr jung, wie du mit ihm zusammengekommen bist. Mhm. Wie alt warst du da?
Ja, so 25.
Mit 20 zum Steiner gekommen, mit 25 dann deinen Mann kennengelernt. Wie lange ging es dann noch bei Steiner weiter?
Also 5 Jahre bestimmt. Also ich weiß, meinen 30. habe ich da noch gefeiert. Und mit 33 bin ich dann Mama geworden. Und dann habe ich mich ja für die Familie entschieden.
Ach, du bist dann ausgestiegen?
Ja.
Du warst bis 33...
Ja, 32, also man ist ja schwanger ungefähr, also 32 war ich.
Normale Leute, ja.
Ja, auch ich. Bei mir ist es auch nicht anders.
Also mit 32 praktisch als Vollzeit-Schauspielerin ausgestiegen und gesagt, jawohl, und jetzt die Familie.
Ja, das war total.
War es ein Wunschkind?
Weil ja, total. Wir haben uns den so gewünscht und unsere Töchterlein auch.
Weil ich kann mir das schon vorstellen, wenn man die Bühne, die große Bühne gewohnt ist und plötzlich sitzt man daheim auf der Couch mit einem großen Bauch, dass man sagt, Mensch, hätte es mich doch wieder raus drin.
Ja, das ist natürlich klar, hat man das eine oder andere Mal schon ein bisschen Sehnsucht. Ich meine, wenn man überlegt, wir haben ja wirklich Hallen bespielt, da waren 1000 Leute und also es war wirklich eine tolle Aufmerksamkeit, die man da kriegt. Aber also unsere Familie und unser Kind hat das, oder unsere Kinder beide haben das ganz wunderbar ersetzt, will ich gar nicht sagen. Nein, also verbessert mein Leben. Also es gibt ja Wichtigeres, also als jetzt die Bühne und sich immer darstellen zu müssen, immer funktionieren zu müssen.
Ihr seid ja nach wie vor immer noch verheiratet. Mhm. Es ist ja Wahnsinn, wenn man sieht, die ganzen Ehen, die in der Öffentlichkeit stattfinden, und ihr habt ja ein Stück weit in der Öffentlichkeit stattgefunden, die gehen ja zu Bruch. Mhm. Was ist euer Geheimnis, dass ihr nach wie vor immer noch glücklich zusammen seid?
Boah. Ja, das wird man oft, das liest man immer so, gell? Was ist das Geheimnis einer guten Ehe?
Ja, ist
so.
Eine blöd, aber blöde Frage, aber eigentlich eine berechtigte Frage.
Ja, ich denke, der Respekt voreinander, dass man sich ernst nimmt, dass man dem anderen auch seinen Freiraum lässt. Und da muss ich sagen, und auch bei den eigenen Vorhaben unterstützt. Also mein Mann hat mich immer unterstützt mit den neuen Dingen, die ich angefangen habe. Mit den neuen Impulsen, die ich so im Leben gesetzt gekriegt habe. Da war er immer voll hinter mir gestanden und hat gesagt, du mach das, probier dich aus, klar. Und das ist, finde ich, schon eine Bank. Also wenn du da jemand hast, der einfach sagt, du schaffst es, du kannst es.
Jetzt wart ihr unwahrscheinlich viel unterwegs, mit 33 dann das erste gemeinsame Kind, also das heißt, ihr habt zusammen gewohnt. Mhm. Wo? In München?
In München, ja. Zuerst in Perlach und dann in Trudering.
Aber ist doch so teuer, warum sucht man sich da nicht ein schönes Häuschen auf dem Land?
Also ich bin kein Landmensch, ich bin ein Stadtkind. Ich muss wissen, ich bin in einer Viertelstunde am Marienplatz, das ist mir ganz wichtig. Aber wenn ich es nie mache, außer wenn ich da herfahre, aber irgendwie das Gefühl brauche ich. Deswegen wohne ich in Trudering, weil Trudering ist ein Dorf mit U-Bahn-Anschluss. Also das ist wirklich sehr ländlich, aber du kannst mit der U-Bahn kannst gleich reinfahren. Also das ist echt super. Nein, also ich bin kein Landkind und der Winnie kommt vom Land, der kennt das Landleben und kennt auch die Nachteile des Landlebens, dass da jeder ins Fenster schaut und genau weiß, wann du am Sonntag aufstehst. Das mag mitunter für viele gut passen, also für uns hat es noch nie gepasst. Und wir haben einfach immer das Glück gehabt, dass wir faire Vermieter gehabt haben, die mit einer fairen Miete auch uns die Möglichkeit gegeben haben, dass wir hier wohnen können.
Aber jetzt sagst du schon Anonymität. Mhm. Euch hat ja damals jeder gekannt. Mhm. Die Anonymität war doch auch in München dahin.
Mei, in München gibt es so viel wichtige Leute und was, also da fällt man nicht so auf. Ich glaube, eher am Land ist nochmal was Besonderes. Ui, da kommen die Schauspieler. In München ist er immer irgendwo ein wichtiger.
Also hat euch zur damaligen Hochzeit auch keiner in München gekannt? Ich habe keiner angesprochen.
Doch,
Frau
doch.
Frei.
doch, ganz oft. Doch, doch. Also das schon. Also es ist heute auch noch so, mich wundert es immer noch, aber es ist tatsächlich, doch, es war schon, aber es wurde dann weniger und in unserem Umfeld, die haben sich dann ja irgendwann drauf gewohnt, dass wir da sind. Also dann sagt man, oh, jetzt sind die vom Fernsehen, das schauen sie das erste Mal, das zweite Mal, beim dritten Mal, sind wir irgendwann auch normal.
Und dann juckt es auch nicht, wenn sie am Sonntag länger schlafen.
Ja, genau. Ja.
Okay, gut. Also ich bin ja der Landmensch, ich werde es nicht verstehen, aber muss ich auch nicht. Und jetzt erklärt sich's mir auch, warum dass du für mich von der Bildfläche verschwunden bist, denn die liebe Petra hat ein Kind gekriegt.
Ja.
Der Winnie hat weitergespielt.
Genau, der hat wirklich eine tolle Karriere noch gemacht und ist immer noch dabei, ganz toll. Und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, bin ich sehr dankbar, bei den Kindern zu Hause sein zu dürfen. Es ist, mag vielleicht jetzt sehr altbacken klingen, aber ich mag das Modell. Mama daheim, Papa in der Arbeit. Ich mag das. Ich konnte mich gut auf das einlassen, auf das Familienleben. Das ist auch was, was unglaublich zufriedenstellend sein kann.
Wenn du da jetzt andere Schauspieler siehst, die durch ihren Erfolg die Bodenhaftung verlieren, das musst du doch gar nicht nachvollziehen können.
Doch, das kann ich gut nachvollziehen, doch.
Ja, weil du hast sie nicht verloren.
Ja, mei, weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber ich habe schon die Zeiten auch erleben dürfen, eben wo die Leute kennen, wo du das Gefühl hast, du bist wichtig für diese Welt und dann kommen die Journalisten und fragen die was und du verdienst dann jetzt Geld und dann sind da Fans, die sagen, ach, ich finde die so toll und wenn dir das halt 20 Mal am Tag gesagt wird, irgendwann glaubst du das dann auch. Also das ist schon, es ist schon ein ziemliches Glatteis, auf dem man sich da bewegt und dort zu schauen, noch eben die Bodenhaftung zu behalten, ist schon eine Herausforderung.
Jetzt kennst du beide Seiten. Mhm. Einmal das große Hoch und dann die Anonymität in Anführungszeichen mit der Familie. Mhm. Welches Leben ist das Schönere?
Oh, mir gefällt beides. Ich möchte mich nicht entscheiden müssen. Ich muss mich auch nie entscheiden. Ich habe ja immer nebenbei meine Passion gelebt, sei es jetzt mit einer neuen Ausbildung oder meinen neuen Wege, die ich dann eingeschlagen habe. Aber ich brauche, glaube ich, nicht die Bühne, um mich wichtig zu fühlen. Also das ist nicht meins, glaube ich.
Oh, schön. Sehr bescheiden. Mei, da sitzt sie vor mir und grinst und lacht ins Mikrofon. Super.
Also für manche ist es ja, ich muss spielen und ich brauche die Gunst des Publikums und wenn die keinen Applaus kriegen, dann machen sie es an ihrer eigenen Persönlichkeit fest. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Warum auch immer, ich weiß nicht, bin halt so gestrickt.
Ja, daheim ist es ja auch schön. Und unbedingt. Schön war es ja, du hast zwei Kinder habt ihr und dann ist man 10 Jahre daheim und kümmert sich um die Kinder und irgendwann wird doch einem langweilig.
Nein, mir wird nie langweilig. Also ich habe immer was zu tun.
Was hast du in dieser Zeit gemacht?
Also ganz am Anfang habe ich tatsächlich mit den Kindern eine Kindergruppe gegründet, habe dann so eine kleine Ausbildung gemacht, habe über die katholische Kirche diese Eltern-Kind-Gruppe geleitet, um mit meinen Kindern was machen zu können gemeinsam. Dann habe ich eine Feng Shui-Ausbildung gemacht.
Jetzt musst du mal das Landei abholen.
Ja.
Ich habe schon mal gehört, aber bitte, was ist Feng Shui? Ich weiß es nicht.
Also, Feng Shui.
Ist das diese Klangschalen-Dings?
Nein, Feng Shui ist tatsächlich, das ist eine Harmonielehre. Wird gerne auch, also manche sagen immer, muss ein Klodeckel zumachen, vielleicht sagt er das was.
Ja, oder das Zimmer bestimmt einrichten.
Ganz genau, das Zimmer, die Umgebung, also die Erdenergien sich zunutze zu machen.
Ach, und das glaubst du?
Das hat nichts mit Glauben zu tun.
Na, ich glaube, das Wünschelrutengänger gibt es ja auch.
Ja, mache ich auch.
Mhm. Ach, das kannst du?
Ja, Radiesthesie nennt sich das im Fachbereich. Es ist auch mit ein Teil der Ausbildung, denn wenn ich in der Feng Shui-Beratung bin, muss ich ja wissen, wo sind die guten und weniger guten Plätze. Und das ist wirklich eine ganz tolle Materie. Und jetzt, deswegen habe ich gleich widersprochen, wie du gesagt hast, daran muss man glauben. Ich bin jemand, der sehr viel hinterfragt und ich habe Feng Shui wirklich hinterfragt und habe gesagt, wie geht's eigentlich? Ich habe nur gemerkt, wir sind damals umgezogen von Perlach nach Trudering in ein wirklich schönes Haus, günstig, alles perfekt und irgendwas hat mit dem Haus nicht gestimmt. Die Energien, wir waren ständig krank und es war, irgendein Kind hat immer blärt. Und also irgendwie bin ich dann über Feng Shui gestolpert. Damals war es, das war eben 99 rum, Damals war das wahnsinnig aktuell. In jedem Buchladen sind da die Bücher entgegengesprungen und dann mir natürlich auch.
Und der Leserate sowieso.
Genau. Und dann habe ich gemerkt, ich komme sehr schnell an meine Grenzen. Ich verstehe die Bücher nicht, ich möchte aber wissen, wie es geht. Und habe alles hinterfragt, also auch vor allem das Routengehen. Ich habe hinterfragt Feng Shui. Und da, also da, Vorsicht, wenn du mich da anteaserst, weil da hole ich sofort zum Referat aus.
Das macht gar nichts, weil ich schon die nächste Frage habe. Seid ihr dann ausgezogen oder hast du es mit den Büchern gelöst?
Nein, ich habe es mit Feng Shui tatsächlich lösen können.
Was hast du aus dem Raum umgestellt? Oder?
Teilweise. Ja, ich habe Dinge verändert, die ungünstig waren, die Schlafplätze verändert. Ich habe mir die Erdenergien zunutze gemacht und das wäre jetzt, würde tatsächlich den Rahmen sprengen, zu sagen, was da alles passiert ist. Aber letztendlich ist Feng Shui eine chinesische Harmonielehre, wo die ersten Schriften 200 nach Christi entdeckt wurden. Also es ist eine uralte Lehre und diese Lehre beruht auf Mathematik. Und das ist etwas, da bin ich echt drüber gestolpert. Also eigentlich müsste ein ordentlicher Feng Shui-Berater die gleiche Berechnung rausfinden wie ich, weil es ist alles auf mathematischen Grundlagen. Und die Chinesen sind ja großartige Mathematiker. Ich überhaupt nicht. Ich bin da echt, mit Zahlen ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe mich da echt dem Ganzen gestellt und habe festgestellt, es gibt wirklich ein Zusammenspiel. Und es ist nichts zufällig. Und ich bin überhaupt keine Esoterikerin, die da reingeht und sagt, jetzt spüre ich da irgendwas. Oder jetzt, das ist jetzt anders oder da ist eine Ecke.
Aber jetzt musst du doch da was spüren.
Jein, ja, manchmal, wenn ich es zulasse, ja, aber ich bewerte nicht. Also ich komme ja in viele Wohnungen oder auch ich mache immer noch Feng Shui-Beratungen, da bewerte ich nicht, ist das eine eiche Rustikalwand, die mir gefällt oder nicht, sondern da geht es wirklich um die Energien und man darf sich vielleicht auch so, ich versuche es mir ganz kurz zusammenzufassen, was Feng Shui ist. Feng Shui bedeutet, die Chinesen sagen zum Beispiel, die Astrologie, ich denke, du warst dein Sternzeichen, oder?
Ja, Jungfrau.
Jungfrau. Und du wirst bestimmt ab und zu mal was drüber lesen und dann sagt man, ja, die Jungfrau ist sparsam.
In der Bild-Zeitung.
Ja, in der Bild-Zeitung, genau. Und dann gibt es ja so Attribute, die jedem Sternzeichen zugeordnet werden. Es gibt ganz viele Menschen, die daran glauben oder die meinen, das berechnen zu können, was ich auch denke. Jetzt ist das Sternbild aber sehr, sehr weit weg. Also da jetzt eine Verbindung herzustellen, ist schon sehr sportlich. Der Mond zum Beispiel, das ist der Planet, der uns am nähersten ist, den wir sehen und spüren können. Und der Mond hat seine eigenen Energien.
Ebbe und Flut.
Ganz genau. Oder du wirst keinen Bauern finden, der einen Baum bei Vollmond schlägt, weil der Baum einfach voll im Saft steht. Also die Natur reagiert auch auf den Mond. Jetzt ist dieser Planet, also um bei der Astrologie zu bleiben, sehr, sehr weit weg. Und dann gibt es die Erde, das Pendant dazu. Und dazwischen, sagen dann die Chinesen, ist das Himmelsglück. Ob du hier oder in Afghanistan geboren bist, das ist Schicksal. Da weiß keiner, warum das passiert. Aber die Energie des Mondes, der so weit weg ist und immer noch auf die Erde, mit der Erde spürbar ist, und dann ist hier die Erde und die soll keine Wirkung haben, die soll keine Energiefelder haben. Das ist einfach nur unlogisch. Also das hat mir voll, und es gibt auch ganz viele Naturvölker, die genau das sich zunutze machen, die Tierwelt. Ameisenhaufen sind immer auf Strahlungsfeldern. Es gibt ganz, ganz, ganz klare Einteilungen. Und das dann zu lernen und sich damit zu beschäftigen und das Wissen der uralten chinesischen Harmonielehre kann man sich aneignen.
Also du bist nicht die durchgeht und räuchert?
Mei, kommt schon einmal vor. Ja, doch, habe ich schon auch gemacht.
Aber was hast du ganz konkret, um es abzuschließen, gemacht, dass das Kind nicht mehr so schreit und dass man sich in dem Haus wohlfühlt?
Ja, ich habe tatsächlich den Schlafplatz verändert. Ich habe mir Steine geholt. Also zum Beispiel Rosenquarz ist ein guter Energiestein, der einfach negative Energien abzieht.
Und da hat das Kind dann nochmal geschlafen?
Ja.
Ist ja verrückt.
Ja, das geht tatsächlich.
Also, was ist jetzt auf dem Platz, wo es vorher geschlafen hat?
Das weiß ich nicht, die wohnt da ja nicht mehr.
Ach so, eingezäunt. Jetzt werden die Hörer sagen, ja, eigentlich soll es doch, am Anfang redet der von Sterbebegleitung.
Ja, stimmt.
Und jetzt kommt der mit Feng Shui daher. Frage ich mich gerade auch, weil warum hast du das Feng Shui nicht ausgebaut? Ich höre ja, du brennst tatsächlich drauf.
Ja.
jetzt warum das wieder sein lassen und was Neues anfangen?
Also ich habe
und warum nicht zurück zum Schauspiel?
Also ich habe Schauspiel nach wie vor immer nebenbei, was heißt in dem Fall nebenbei, vielleicht eine Produktion im Jahr, also nicht mehr in diesem Umfang. Auch mit meinem Mann zusammen haben wir Stücke, er hat Stücke geschrieben, umgesetzt und ich war da dabei, auch mit den Kindern, haben die Kinder teilweise mitgespielt. Also ich bin nie ganz von der Bühne weg. Feng Shui war ich wirklich mehrere Jahre ganz, ganz intensiv dabei. Es ist aber, muss man ganz ehrlich sagen, einfach irgendwann dieser Hype auch verloren gegangen. Also die Feng Shui, man geht heute mal in irgendeinen Buchladen, nein, du findest kein Buch mehr über Feng Shui. Es ist ein bisschen aus dem Gedächtnis der Leuten und es war nie meine Motivation, jetzt eine Feng Shui-Schule zu gründen oder zu lehrmeistern. Ich bin gerne in der Beratung. Ich kann, glaube ich, ist was meine gut auch Stärke ist, ich kann gut zuhören, ich kann gut wahrnehmen, kann gut aufnehmen, was da passiert. Es war dann tatsächlich auch die Nachfrage nicht mehr so. Ich habe, ist tatsächlich, ich mache immer noch Beratungen, aber deutlich weniger.
Wie bist du dann zum ersten Mal mit dem Thema Sterben, Sterbebegleitung in Berührung gekommen?
Ja, als meine Mama verstorben ist jetzt gut 20 Jahre her, die war schwer krank, hatte Krebs und hat sich dann entschieden, ins Hospiz zu gehen. Und da habe ich es kennengelernt, würdevolles, respektvolles Sterben.
Boah, mir stellen sich jetzt schon die Haare auf, denn es ist halt schon immer mit sehr viel Leid und Tod ist ja also kein schönes Thema. Da ist man ja froh, wenn man wieder rauskommt aus dem Hospiz, aber die Petra geht rein.
Ja, also natürlich ist es nicht das Thema, das uns täglich, das wir täglich haben wollen, aber es ist passiert ständig um uns rum und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es mich mal irgendwann nicht mehr gibt, aber es wird so sein und wir werden alle sterben und ich habe es erleben müssen, wie mein Vater verstorben ist. Es war in der Klinik, das war wirklich ganz unpersönlich, also wir waren auch gar nicht dabei, wir haben es nur übers Telefon erfahren, jetzt ist er gestorben und der war dann schon im Kühlfach, bis wir hingekommen sind, also keine Möglichkeit, sich zu verabschieden, so ein ganz, ganz schreckliches Abschiednehmen war das und bei der Mama war es eben ganz anders und da wurden wir auch begleitet von Hospizhelfern, Hospizhelferinnen. Wir haben gute, viele Gespräche geführt, die Mama und ich, auch meine Geschwister. Und wir konnten auch einiges besprechen, was die Beerdigung betrifft und so, weil es war klar, sie wird sterben und sie wollte das auch geregelt haben. Meine Mama war vielleicht ähnlich wie ich, die war da schon so, sie wollte es alles in trockenen Tüchern haben und ich hätte mich das nie getraut, mit ihr zu besprechen, wenn wir da die Unterstützung der HospizhelferInnen gehabt hätten.
Jetzt ist aber die Frage, die Mama ist irgendwann dann gestorben, eingegraben worden, dann ist man ja eigentlich froh, wenn man mit dem Thema Tod jetzt erstmal abschließen kann. Mhm. Wie entstand der Gedanke, dass du sagtest, hey, ich will das auch machen?
Der Gedanke ist entstanden, weil ich sehr dankbar war, es so erleben zu dürfen, meine Mama so gut begleiten zu dürfen. Der ging es bis zum Schluss wirklich gut. Und die hatte fast keine Schmerzen mehr. Sie hat konnte essen und wenn sie ein Eis wollte, hat sie ein Eis gekriegt. Und also wir haben stundenlang gequatscht und vieles noch besprochen. Ich war unglaublich dankbar. Und die Entscheidung, die Hospizausbildung zu machen, kam schon in dem Moment, aber ich habe sie erst ein paar Jahre später gemacht, weil die Kinder noch zu klein waren. Ich hatte noch, der Winnie war viel unterwegs, klar, der hat tolle Aufträge bekommen und ich war bei den Kindern zu Hause und wir hatten ja, also seine Eltern sind ja auch schon sehr früh verstorben, wir sind beide schon sehr früh verwaist sozusagen, also wir hatten keinen Babysitter und nichts. Insofern habe ich mir gedacht, wenn die Kinder größer sind, dann mache ich es. Und irgendwann kam es auf mich zu. Dann habe ich einen Zettel gesehen, da ist eine Hospizausbildung und dann gedacht, okay, jetzt machst du es.
Das hört sich für mich sehr nüchtern an.
Wir trinken auch nur Wasser hier. Also
ja, also, hast du recht. Ich weiß nicht, ich kann es noch nicht so ganz greifen, dass man dann sagt, jawohl, ich gehe da gerne in dieses Hospiz rein, weil ich bin ja einer, ich sauge immer alles auf wie ein Schwamm. Ich muss ja das ja irgendwie wieder wegschütteln von mir. Weißt du, was ich meine? Das macht ja auch was mit einem.
Es macht was mit einem, ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich in ein Krankenzimmer gehe oder ich gehe ja ambulant zu den Leuten nach Hause. Ich bin zu Hause im Einsatz. Das heißt, wenn da ein schwerstkranker Mensch ist, schwerstkranke Person ist, dann komme ich da in regelmäßigen Abständen natürlich besprochen.
Aber was ist da konkret deine Rolle? Was machst du konkret?
Also ich bin natürlich in erster Linie fürs Gespräch da. Also ich mache keine pflegerischen Tätigkeiten, das darf und kann ich nicht. Das bin ja nicht dafür ausgebildet. Aber ich mache kleine Erledigungen. Wenn jetzt zum Beispiel habe ich eine Seniorin gerade aktuell, da gehe ich dann schon mal was einkaufen oder hole ein Rezept von der Apotheke oder solche Geschichten.
Aber die ist ja schon bettlägerig, oder?
Die kann sich noch ganz gut bewegen, aber ich hatte bettlägerige Patienten auch schon, ja.
Ah, das sind ja Menschen, die wohnen alleine und für die bist du dann auch da.
Ja, die haben oft auch Angehörige, aber wir kennen es ja alle, die Kinder sind entweder weit verstreut in der Gegend oder die haben ihre eigenen Familien, oder die Angehörigen sind vielleicht tatsächlich noch vor Ort, die müssen aber auch mal durchschnaufen, die müssen auch mal raus und was anderes sehen, und dann komme ich und bleib bei diesen schwerstkranken Menschen und bin natürlich fürs Gespräch da. Und das Gute ist ja, ich bin ja objektiv, ich komme von außen, also man kann mich also ein bisschen, Mama wird mir auch einiges natürlich am Sterbebett erzählt, was man sonst dem Pfarrer sagt, so das, was man so verbrochen hat in Anführungszeichen im Leben oder was nur wichtig ist, dass man es loswerd.
Gibt es da eine Situation, die sich sehr bei dir eingebrannt hat?
Ja, also gibt natürlich mehrere Situationen, wo mir erzählt wird, ob jetzt ein Kuckuckskind oder ich habe meinen Mann betrogen. Ich weiß, warum ich so leiden muss. Ich werde bestraft, weil ich meinen Mann betrogen habe. Also solche Geschichten, das wird mir schon erzählt.
Was antwortest du darauf?
Ich bewerte es nicht. Ich höre es mir nur an. Was soll ich sagen? Ich meine, was soll ich sagen? Ja, ist die Schlimme oder was? Nee, meine natürlich nicht.
Naja, aber als ein Kuckuckskind ist ja schon interessant zu wissen. Also, ja. Du gehst da nicht raus und sagst, übrigens.
Nein, erstens mal Schweigepflicht. Nein. Erstens mal Schweigepflicht, das zum einen. Und zum anderen, ich bin nicht in der Position zu bewerten. Ich kenne diesen Menschen oder diese Frau, diesen Mann, der da vor mir liegt, nur diese wenigen Monate. Ich weiß nicht, ich bin nicht in seinen Schuhen gegangen. Du kennst den Spruch, oder?
Mhm.
Und insofern würde ich mir nie anmaßen, es zu bewerten, warum es so und so ist.
Das ist so eine Art Lebensbeichte, die Menschen teilweise ablegen.
Ich habe auch jetzt aktuell, mein aktuellstes Projekt ist ja, das heißt Himmel nochmal, das ist ein Live-Hörspiel. Und da sage ich auch immer in der Anmoderation, eigentlich müsste es heißen nach wahren Begebenheiten, denn mir werden ganz viele Dinge am Sterbebett erzählt. Und diese Erzählungen habe ich in diese Geschichte reingepackt. Mhm. Also da sind ein paar wirklich heftige Sachen, aber da muss man natürlich zu mir jetzt ins Live-Hörspiel kommen und sich das
anhören. Das wäre jetzt spannend. Möchtest eine verraten?
Eine? Also zum Beispiel, was heißt verraten? Es sind fast immer die gleichen Fragen, die am Ende gestellt werden. Warum,
von den Sterbenden?
Ja, warum habe ich nicht früher das und das? Warum habe ich das nicht gemacht? Warum werde ich so bestraft? Warum muss ich sterben? Also das sind Fragen, denen steht man natürlich gegenüber. Was sagt man da? Was tut man da? Und das versuche ich auch im Live-Hörspiel zu beantworten.
Ach, gibt es da eine Antwort drauf?
Es gibt Antworten drauf, ja.
Jetzt hast du uns richtig neugierig gemacht.
Also was ich wirklich an die Hand geben kann, weil manche sagen, ja, das Schlimme ist ja, dass viele Schwerstkranke in der sozialen Isolation landen, weil sich keiner mehr hintraut. Weil man sagt, oh, das will ich gar nicht sehen und oh, ins Krankenhaus will ich eh nicht und oh, die kriegt ja schon gar nichts mehr mit. Oder da gibt es die unterschiedlichsten Sichtweisen, warum man jemanden nicht mehr besucht. Meistens ist es die Angst, eben sprachlos zu sein. Und ich sage dann immer gerne, man hat alles dabei. Zwei Ohren, zwei Augen und zwei Hände. Und man kann gut beobachten, die nonverbale Kommunikation ist enorm wichtig in so einer Situation, zu schauen, wie geht's demjenigen. Ich kann zuhören und ich kann einfach meine Hand hinhalten. Und mehr braucht es am Ende oft gar nicht. Es braucht auch keine Antworten. Manchmal reicht es einfach nur aussprechen zu dürfen.
Jetzt machen wir meinen Coach.
Mhm.
Ja, ich gehe zu jemandem, der schwer krank ist, weiß, die Person wird nicht mehr lange leben und ich weiß ja gar nicht, was mich erwartet. Kann er überhaupt noch sprechen?
Mhm.
Ich meine, wenn er noch sprechen kann, wie geht's dir? Ist ja generell mal eine blöde Frage, bestimmt schlecht. Also brauche ich Servus, wie geht's dir, gar nicht sagen.
Richtig.
Wie starte ich das Gespräch?
Einfach ein Heute dran setzen, wie geht's dir heute? Dann bist du direkt bei der Person, dann bist du im Hier und im Jetzt. Dann nimmt dich dein Gegenüber auch wahr. Mir ist es genauso passiert. Ich bin zu meiner Mama in die Klinik rein und gesagt, Mama, wie geht's dann? Dann hat sie gesagt, ja, wie soll es mir gehen? Ich kotze mir die Seele aus dem Leib, ich sterbe bald und du fragst mich, wie es mir geht.
Ja, ja.
Also da bin ich schon auch durch eine Schule gegangen. Ich habe das schon auch erlebt. Und wenn ich ein Heute dahinter setze, dann bin ich bei meinem Gegenüber. Dann gebe ich ihm die Chance zu sagen, heute geht es richtig schlecht oder heute ist besser oder heute denke ich mir dieses und jenes. Es gibt auch keine großen Zeitfenster mehr am Ende des Lebens. Und Planungen zu machen, ist nicht der richtige Weg. Also,
was sind dann Gesprächsthemen? Weil es stimmt, über nächsten Urlaub braucht man nicht mehr sprechen.
Erstens einmal tatsächlich nachfragen. Was kann ich für dich tun? Was brauchst du? Ist irgendwas, wobei kann ich dir helfen? Zum einen. Es kann auch passieren, dass du auf Ablehnung stößt. Ist mir auch schon passiert. Bin schon aus dem Zimmer geschmissen worden. Lass es mich ruhig, will es nicht. Auch in Ordnung. Nicht bewerten, einfach gehen. Sagen, okay, alles gut.
Was vorlesen?
Auch, natürlich. Lieder, ich habe mir jetzt eine Kalimba gekauft und spiele Kinderlieder vor. Gerade Senioren, Seniorinnen mit beginnender Demenz oder so, die erreichst du über Musik sehr gut. Wir haben auch auf der Palliativstation Musiktherapie. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die größte Herausforderung ist wohl, Stille auszuhalten. Daneben zu sitzen und einfach nur da sein.
Ja, das könnte ich nicht. Also es fällt mir unwahrscheinlich schwer, wenn da nichts gesprochen wird.
Eben. Das ist in unserer Zeit fast nicht mehr vorstellbar und ist auch für mich eine Herausforderung. Andererseits, ich hatte eine sehr junge Patientin, die war Mitte 40, die verstorben ist, die ich begleitet habe und die hat sich immer hingesetzt und gesagt, ach, Frau Frey, lassen Sie uns die Stille genießen. Und dann saß ich nur an deren Bett und wir haben beide die Stille genossen. Und es war für sie das Highlight des Tages, dass sie da nicht alleine liegt. Und ehrlich gesagt, ich kam meistens immer irgendwie abgerödelt von irgendwelchen Einkäufen, schnell mit dem Auto, jetzt machst du das noch. Und ich kam dahin und dachte mir, stimmt eigentlich, Stille genießen, einfach die Stille bewusst wahrnehmen. Die hat mich in eine Schulungsreise geschickt, die ich gar nicht so geplant hatte. Und seitdem geht es mir mit dem Stille-Aushalten besser. Stille ist auch eine Form der Kommunikation.
Also das heißt, wenn dann, anderes Beispiel, jemand drinnen liegt und ja, nicht mehr richtig ansprechbar ist, muss man da nicht unbedingt gleich gehen, sondern
nein.
Ist die Anwesenheit schon nicht schlecht.
Ja, und wirklich beobachten, es gibt dann, also gerade wenn die Patienten final liegen, das heißt, die sind dann schon komatös und sind eben nicht mehr ansprechbar. Man muss sich bewusst machen, das Gehör ist das Letzte, was nicht mehr funktioniert.
Muss ich da kurz erzählen, ich habe für einen guten Freund mal die sterbende Mutter besucht im Klinikum, war schwer krebskrank. Ich bin da hingefahren und die liegt drinnen, die hat so geschlafen. Ja, und ich habe geredet, ich habe nicht gewusst, versteht es mich noch, versteht es mich nicht. Ich habe geredet und geredet, dann habe ich die Bibel genommen, dann habe ich aus der Bibel vorgelesen.
Super.
Ich einfach mal, ich sage jetzt mal auf gut Bayerisch gesagt, den Mund halten sollen und dort sitzen sollen.
Also jetzt ad hoc kann ich es natürlich nicht beurteilen, wie die Situation war. Aber
ich denke mir, die ist froh, wenn ich wieder weg war.
Ich glaube, das meine ich eben mit dem genauen Hinschauen, die nonverbale Kommunikation. Man merkt schon an den Gesichtszügen oder wenn sich die Hände bewegen, also ein bisschen was geht ja immer noch bis zum Schluss. Genau hinschauen. Ist es ein Wohlfühlgefühl, Gesicht oder nicht? Oder sind es jetzt Schmerzen? Oder auch wirklich mal die Hand hinhalten und die Hand halten und da zu spüren, was kommt da? Wir haben schon ganz viel Intuition. Wir
ist
haben
das
viel
Handhalten
Bauchgefühl.
Wichtig?
Für manche ja, für manche weniger.
Wie
das
merkt
kann man pauschal
man
nicht sagen.
Ist das ein Gefühl, das eigene Gefühl wahrscheinlich, oder?
Ja, hoffe ich jetzt mal, dass man das Gefühl noch aufbringt. Ich bin natürlich sehr objektiv, sitze ich da am Bett. Es ist nicht meine Mutter, die da stirbt, es ist nicht mein Papa, der da stirbt. Eine Tochter, die ihre Mutter gehen lassen muss oder ein Sohn, habe ich auch schon erlebt, die lassen oft die Sterbenden nicht los. Die halten die richtig fest, also wirklich auch fest in Form von Handhalten, wo wir dann schon einmal sagen, hey, jetzt, die kann ja gar nicht gehen, weil er lässt sie ja nicht los oder der Ehemann oder wie auch immer. Es kann auch ein Festhalten sein, aber da gibt es kein Patentrezept. Also das würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, das und das ist in deren Situation richtig. Genau hinschauen, hinfühlen und seinem Bauchgefühl, seiner Intuition vertrauen. Wir wissen es oft schon. Bloß wir wollen es halt richtig machen und gut machen. Und wenn man den Anspruch zur Seite stellt und sagt, ich bin einfach da und wenn ich nur 2 Minuten da bin und gezeigt habe, ich bin für dich da, auch gut, dann geht man wieder. Wenn man in dem Moment auch merkt, ich kann es jetzt auch gerade nicht aushalten, dann würde ich es auch aussprechen. Ich finde, nichts ist so schlimm, wie am Ende zu lügen und sagen, ah du, jetzt muss ich nur einkaufen gehen und Ding. Der weiß genau, du gehst jetzt, du flüchtest, weil du es nicht mehr aushalten kannst. Ich habe es auch schon angesprochen, gesagt, es ist mir jetzt wirklich zu viel. Ich muss jetzt gerade rausgehen, tut mir leid, aber es geht gerade nicht. Und dann ist es okay. Ich bin ein Mensch, also darf man sagen. Oder wenn Fragen kommen, die ich nicht beantworten kann, dann sage ich genau das. Dann sage ich, ich habe keine Ahnung, warum das ist. Ich weiß es nicht.
Du wirkst unwahrscheinlich abgeklärt und hast einen wahnsinnig scharfen Verstand, was das betrifft. Wie viele Jahre machst du diese Tätigkeit schon?
Ich glaube, jetzt sind es 18 Jahre.
Das spricht unwahrscheinlich viel Erfahrung. Gab es schon mal ein Erlebnis, das dich an deine Grenzen gebracht hat?
Ja. Ja, also nicht nur eins, aber das eine, ich nütze gerne, um mich abzugrenzen, das Sie in der Begleitung. Das heißt, Sie, Petra, ist in Ordnung, du, Petra, nicht. Ich lasse mich nicht duzen. Einfach um einen gewissen Abstand zu haben, sonst bin ich zu nah dran, genau. Und bei einer Situation, das war eben bei dieser jungen Frau, die mir wahnsinnig leid getan hat. Und die hatte aber einen Mann, der sie unglaublich lieb versorgt hat. Und dann habe ich sie darauf hingewiesen, was sie für einen tollen Mann hat und so. Und dann fängt sie an zu weinen und sagt halt, ja, aber er umarmt mich nicht mehr. Er nimmt mich nicht mehr in den Arm. Er will das nicht. Und warum auch immer, er konnte es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Und sie hat mich immer wieder gebeten, ob sie nicht du zu mir sagen darf. Und ich habe immer gesagt, nee, wir bleiben gerne beim Sie, aber Petra dürfen Sie sagen, aber nicht du. Und dann hat sie dann so fürchterlich geweint und hat mich umarmt und ich habe dann einfach erkannt, dass die mehr braucht als gute Medikamente und gute Pflege und habe sie ganz fest in den Arm genommen und dann hat sie fürchterlich geweint und hat dann zu mir gesagt, darf ich jetzt bitte du sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt sagen wir du, das passt schon. Und dann war ich drin in diesem Dilemma schon fast. Also dann war das ganz, ganz privat. Und das hat mich wirklich geprägt. Ich bleibe auch dabei, nach wie vor, beim Sie.
Aber ihr hast du damals einen unwahrscheinlichen Gefallen getan. Unbedingt. Weil ich kann sie verstehen.
Ja, klar.
Als Bezugsperson wäre es auch mein Wunsch, wenn ich du zu dir sagen dürfte.
Ja. Ja, aber ich brauche eben den Abstand in der Begleitung. Ich brauchte sie für mich.
Und
ich erkläre das auch so. Also wenn jemand sagt,
der Tod praktisch länger begleitet und auch länger mitgenommen.
Mhm.
Gab es dann schon mal einen Punkt, wo du sagtest, ich kann es nicht mehr? Jetzt wird es mir zu viel?
Ja, es was heißt nicht die Situation als solches, sondern wenn mein Gegenüber zu viel von mir erwartet, mehr Zeit einfordert, als ich geben kann oder mehr Nähe, als ich geben möchte. Dann passiert schon, und das ist ja der Vorteil im Ehrenamt. Ich habe keinen Chef hinter mir, ich habe keinen Stundenplan hinter mir. Ich rufe dann meine Koordinatorin an und sage, ich muss jetzt aus der Begleitung raus, das wird mir zu nah, das wird mir zu eng. Schickt da jemand anders.
Das könnte ich dann nicht. Also das könnte ich, glaube ich, nicht, weil mir tun dann die Menschen so leid. Ich könnte dann nicht sagen, okay, gut, ich mache die Tür zu und jetzt gehe ich heim.
Ja, ganz so ist es nicht. Ich habe mich schon verabschiedet und gesagt, ich komme jetzt nicht mehr, es kommt jemand anders. Das hat in dem Fall war es ein Herr, ein älterer Herr, der wollte immer, dass ich komme und wann kommt, der hat dann, ich habe anfangs noch meine Telefonnummer hergegeben für Notfälle, der hat mich ständig angerufen, das war dann übergriffig.
Der wird dich wahrscheinlich aus dem Fernsehen gekannt haben.
Vermutlich auch, weiß ich gar nicht mehr, aber Fakt ist tatsächlich, dann ist es mir zu nah, dann bin ich auch keine Hilfe mehr. Das ist natürlich auch nochmal wichtig zu erkennen, ich bin nicht die beste Freundin, ich bin nicht irgendwie Familienangehöriger. Ich bin von außen objektiv und das ist das, was manche Familien wirklich sehr, sehr gut tut, dass ich ganz strukturiert sagen kann, so, jetzt brauchen wir da das und das und jetzt machen wir das. Einfach beratend zur Seite stehe und natürlich bin ich mit ganzem Herzen dabei, aber mich ganz dem Thema hinzugeben, das wäre für niemanden nützlich, weil dann ist es wie beim Arzt, wenn der mit jedem Patienten mitheult, dann kann der nicht mehr richtig praktizieren, wenn er sagt, oh Gott, kann ich auch nicht. Also wenn ich da jetzt mal ins Bett gehe und heule, da nütze ich niemanden.
Aber Komfort.
Ja, klar. klar, kommt's vor.
Du machst das Ganze ehrenamtlich. Ich bin jetzt ganz indiskret, mit was verdienst du dann aktuell dein Geld? Du musst ja von irgendwas leben in München.
Ja, also erstens mal, wir sind ja zu zweit, der Winnie und ich, also einer von uns verdient immer irgendwie Geld. Und zum anderen, also ich bin viel mit Lesungen unterwegs, mit meinen Büchern, das hat sich jetzt sehr gut eingelaufen. Ich habe jetzt mein erstes Live-Hörspiel eben geschrieben, das lässt sich auch gut an, das bin ich gerade dabei zu promoten und zu bewerben.
Du sprichst es gerade an, du hast Bücher geschrieben. Ich habe eines vor mir, sie hat mir sogar eins verschenkt, ich hätte es auch abgekauft, aber nein, Geld ist dir nicht so wichtig, gell?
Na,
das merkt man.
Ja, es kommt auf eine andere Weise zurück. Ich habe zum Beispiel, weil du gerade das Buch in der Hand hältst, ich habe das Buch wirklich nur für mich geschrieben und ich hatte nie einen wirtschaftlichen Gedanken dahinter. Das ist einfach von alleine losgaloppiert und irgendwann haben die gesagt, ja was, ein Buch geschrieben, könntest du doch bei uns mal vorlesen, und so hat sich's ergeben. Es war kein Plan von mir dahinter.
Sterbemund tut Wahrheit kund.
Ja, genau.
Autobiografische Erzählungen, eine neue Sicht auf ein Tabuthema, humorvoll, berührend, anders. Was kann ich mir jetzt darin erwarten? Um was geht's?
Viele Lacher, ganz viele
Echt,
Lacher.
Tatsächlich, ja. Obwohl es um Thema Tod geht.
Ja, das ist mir so wichtig.
Wie schafft man denn da den Spagat zwischen Witz und Würde?
Ich denke einfach, um bei der Person zu bleiben, ich bin zu niemandem despektierlich oder ich veralbere den Tod auch nicht. Der Tod ist, es ist auch so, dass ich auch einige Senioren, Seniorinnen begleite, die schon ein langes, gutes, gelebtes Leben hinter sich haben und die sind auch bereit zu gehen. Und haben manchmal so einen schwarzen Humor, da zeigt es mir die Schuhe aus, wirklich. Und das musste ich aufschreiben.
Ich lese rein. Du hast ja sogar ein zweites Buch geschrieben, skurriler Titel, Lizenz zum Händchen halten. Bisschen James Bond.
Ja, genau.
Warum dieser Titel?
Hat mir gefallen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum. Ich fand es einfach gut, weil viele halt natürlich uns HospizhelferInnen am Bett Händchen haltend sitzen sehen. Aber wir machen ja noch so viel mehr. Wir machen ja viel auch für die Angehörigen und begleiten die auch in Gesprächen und so weiter. Aber eben Sterbemund tut Wahrheit kund, weil da dachte ich mir, wie Kindermund tut Wahrheit kund. Und es ist wirklich am Ende, wie ich schon anfangs gesagt habe, wird mir ja viel Ehrliches erzählt.
Also du hast uns jetzt wirklich den Mund wässrig gemacht auf gut Bayerisch. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, in das Buch würde ich gerne mal reinhören oder noch besser dich mal bei einer Live-Lesung erleben, wo kann man dich finden?
Ja, also am besten klickt man auf meine Homepage sterbemund.de. Da findet man alle Termine, die sind aktuell, ändern die sich laufend, weil ich jetzt gerade in der Kundenakquise bin sozusagen. Also da kann man alles erfahren, wo ich mich rumtreibe oder sich da auch in den Newsletter eintragen. Da kriegt man es dann auch nochmal mit, wo ich vielleicht gerade im Fernsehen bin oder was anderes mache.
Ja, also in mir klingelt es gerade. Vielleicht, liebe Petra, müssen wir was miteinander machen. Aber so lange, bis das der Meier seine Gedanken geordnet hat, schaut rein unter
www. Sterbemund wie Kindermund, sterbemund.de. Genau. Und was jetzt auch ganz auch auf mich zugekommen ist, was immer mehr wird, ich werde auch oft gebucht als Trauerrednerin.
Schau, und so schließt sich der Kreis, denn ich bin für die fröhlichen Dinge zuständig. Ich bin der Hochzeitsredner.
Sehr schön.
Und du bist Trauerrednerin.
Ja, und das ist auch eine ganz wunderbare Aufgabe. Und ich habe mir zuerst gedacht, oh Gott, nein, das will ich nicht, da sind alle so traurig und wohnen alle.
Ja, es ist ja so. Darum kann ich es auch nicht.
Ja, aber das ist total, also wirklich ganz, ganz wertvoll, trauernden Menschen da zur Seite zu stehen und denen wirklich was abzunehmen und aktiv zu helfen und diese Trauerrede dann zu gestalten oder auch die Trauerfeier und Inputs zu geben. Also das ist, hätte ich nie gedacht, das ist wirklich was sehr Schönes.
Wie hat sich denn durch deine Tätigkeit deine Sicht aufs Leben verändert? Oder bist du immer noch die Petra wie vor 20 Jahren?
Na, Gott sei Dank nimmer. Wir verändern uns ja alle. Ich hoffe, also das wäre ja schlimm. Na, natürlich hat mich das geprägt. Also im Hier und im Jetzt zu leben, versuche ich so oft wie es geht. Immer kann man es nicht, sonst war ja der Dalai Lama. Das funktioniert nicht. Aber sehr oft versuche ich wirklich nicht allzu weit in die Zukunft zu denken. Wir neigen ja dazu, so Pläne für die nächsten 20 Jahre zu machen. Natürlich kümmere ich mich um meine Altersvorsorge, das ist was, was mich beruhigt. Aber was nächstes Jahr ist oder so, was auf mich zukommt, manche Dinge lasse ich wirklich auf mich zukommen und das hat immer gut funktioniert.
Glaubst du, dass danach weitergeht?
Ja, ich glaube
also,
schon.
Wenn dich jemand fragt, gibt es denn auch was, sagst du dann knallhart, weiß ich nicht, oder sagst du?
Nein, ich weiß natürlich nicht, weil ich bin ja nur da. Ich sag's, ich gebe euch dann Zeichen aus dem Jenseits, komme ich dann nochmal vorbei beim Podcasten. Nein, ich weiß natürlich nicht, aber es ist einfach für mich so eine physikalische Geschichte. Energie verschwindet ja nicht. Also nur weil ich jetzt den Stecker nicht in die Steckdosen reinstecke, ist ja da, das heißt ja nicht, dass da keine Energie mehr drin ist. Also ich glaube einfach, dass ich weiß nicht wo und wie sie es fügt, aber ich glaube, dass Energie grundsätzlich nicht verloren geht.
Eine sehr klare Sichtweise, aber hilft dir trotzdem nicht, weil die zurückbleiben, die haben in der Regel traurig. Was würdest denn du Menschen raten, die gerade jemanden verlieren, wie man damit umgeht, wie man wieder ins Leben zurückfindet? Weil ein Trauerprozess ist ja ein normaler Prozess. Wie lange soll sowas dauern?
Ja, umsonst heißt es nicht das Trauerjahr. Ich glaube, in unserer schnelllebigen Zeit wird das nicht mehr so wahrgenommen. Du musst nach 4-6 Wochen schon wieder funktionieren, musst in der Arbeit, musst alles, es fragt am Anfang sonst alle noch, ja, das ist auch der Zeitgeist, dass alles sehr schnell vergehen muss. Ich glaube, was es bestimmt braucht, ist einmal Weihnachten ohne denjenigen, einmal Silvester ohne denjenigen oder diejenige, einmal Geburtstag ohne den oder diejenige. Also ich glaube, so, wenn es so einmal eine Runde gemacht hat, hat man zumindest diese Daten schon mal überstanden. Man hat gemerkt, man überlebt es ohne die Person, die man da so sehr vermisst.
Es gibt immer zwei Paar Stiefel sozusagen. Die einen sagen, mei, schön, hat zwar lang leiden müssen, aber ich konnte mich verabschieden. Und die anderen sagen, mei, schade, gestern noch Kaffee getrunken, heute ist er nicht mehr da. Was ist dir das Liebere?
Für mich selber meinst, wenn ich es mir aussuchen kann.
Ja, aber ich glaube, gut oder nicht so gut gibt es nicht.
Ja, das glaube ich fast auch. Also jetzt da die Song, so wie es bei meiner Mama war, dass man Abschied nehmen kann voneinander und alles nochmal bespricht, das war in Ordnung, so wie es ist. Andererseits, ich habe, also meine höchste Not ist, ich möchte keine Schmerzen erdulden oder Atemnot, was leider zum Schluss oft passiert. Und da vertraue ich auf die Palliativmedizin. Also schön war natürlich schon die Idee, dass du sagst, du fällst um und weißt das nicht mehr und dann ist alles vorbei. Für die Angehörigen ist es aber immer ein Drama.
Durch den Freitod der Kessler-Zwillinge ist ja das Thema Sterbehilfe wieder sehr laut geworden. Wie stehst du dazu?
Ah, sehr unentschieden, ehrlich gesagt, sehr unentschieden. Einerseits denke ich, es hat jeder das Recht, über sein Leben zu bestimmen. Andererseits sehe ich die Not der Senioren, Seniorinnen, die vielleicht das Gefühl haben, ich bin nichts mehr wert, ich bin nicht mehr wichtig, ich werde nicht mehr gebraucht und deswegen haue ich jetzt ab von dieser Welt, die vielleicht körperlich nur relativ fit sind. Und ich muss dazu echt ein Beispiel nennen. Wir haben das gehabt ich habe eine Begleitung gehabt, eine Dame, 85, die körperlich etwas angeschlagen war, aber schon sich noch selbst versorgen konnte. War zwar im betreuten Wohnen, aber auf jeden Fall, sie hat bei uns im Hospizverein angerufen und hat gesagt, ob wir ihr dabei helfen können, Sterbehilfe. Dann haben wir gesagt, nein, Sterbehilfe, das ist der falsche Verein, das sind wir nicht. Wir machen Sterbebegleitungen, aber wir können uns um sie kümmern. Und dann wurde ich da eingeteilt und es war eine sehr belesene, sehr intelligente, tolle, wunderbare Frau. Und die war so aus dem Leben gerissen, weil sie nicht mehr gescheit Fernsehen schauen hat können, sie konnte nur noch Radio hören. Die hat sie zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, die hat sie immer die Scripts von den Sendungen, die hat immer Bayern 2 und so gehört, hat sie die schicken lassen. Also das schicken lassen und von der Tochter vorlesen lassen oder von mir. Und die war einfach so rausgerissen aus dem Leben, weil sie einfach nicht mehr an den Kulturellen teilnehmen konnte. Die war gewöhnt, allein zu sein, das war nicht ihre große Herausforderung, aber sie konnte nicht mehr nach außen, sie konnte nicht mehr ins Theater, wir haben ganz früh über Theater geredet und so weiter. Und irgendwann hat es mich gesehen, haben wir wieder gesagt, ah, welcher Regisseur hat denn das und das gemacht und so. Und hat es gesehen, wie er am Handy rumgewischt hat und hat gesagt, ja, ich möchte auch so ein Handy. Und ich gesagt, nein, das kriegst du von mir nicht, aber ich besorge gerne ein Tablet. Und dann habe ich ein Tablet besorgt und ins Internet, ins Haus geholt sozusagen, und plötzlich hat sich für diese Frau eine neue Welt eröffnet. Sie konnte plötzlich tatsächlich, sie hat dort die Schriften und alles so groß gemacht und die Bilder, wie sie es braucht hat, und vor allem diese Podcasts, sie konnte es alles plötzlich ohren und nutzen. Und 2 Jahre später habe ich sie begleitet in die Klinik, da hat sie eine Herz-OP gehabt, und ich besuche sie im Krankenhaus und dann sagt sie zu mir, Mai, sagt sie, Frau Frey, wissen Sie, wie ich da so in den OP geschoben worden bin, da habe ich gedacht, ja, am Herz, gell, kann schon passieren, dass ich nicht mehr aufwache. Das wäre ja schon schade, gell. Also daran hat man gemerkt, die hat wirklich nur mal Freude am Leben gehabt. Die war nur furchtbar einsam und von der Gesellschaft ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist eben die große Herausforderung, lebensmüde oder wirklich am Lebensende, wo ist der richtige Weg? Ich weiß es nicht.
Was würdest dann du jemanden raten, der Angst hat, einen Sterbenden zu besuchen? Denn die Angst, die kriege ich ja nicht weg.
Ich würde als erstes nachfragen, was macht dir Angst? Also wenn du sagst, was würde jemand raten, gehe ich davon aus, dass der zu mir was sagt, du, ich trau mich da nicht hin, weil. Und dann würde ich sagen, was ist deine Sorge? Und ich würde immer nachfragen, was ist was, was macht dir Angst?
Weil es mir dabei nicht gut geht. Weil ich auch Angst habe, was falsch zu machen. Ich meine, klar, die Frage kann man beantworten, man kann nichts falsch machen, da sein.
Ja.
Aber es mir danach, ich glaube, es liegt viel daran, weil es mir danach nicht gut geht und weil es mit meinem Gefühl was macht.
Mhm. Ist es dann besser, es zu verdrängen und sich schlecht zu fühlen?
Hm, schöne Antwort.
Also, ich weiß nicht, ob man sich damit wohlfühlt, dass man sagt, weil ich jetzt zu feige in Anführungszeichen bin.
Ja, weil falsch kann man nichts machen. Na. Oder gibt es so gut gemeinte Sätze, die man eher lassen sollte?
Was ja, es wird schon wieder. Oder gut schaust aus. Das ist, nicht lügen bitte, nicht lügen. Die Wahrheit sagen, ey, du schaust scheiße aus, das darf man sagen. Also scheiße.
Tatsächlich?
Nicht. Ja. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du liegst da und dann kommt jemand rein und sagt, mei, das ist ja mein so schönes Zimmer, hast du da. Das willst du doch nicht hören.
Nicht hören. Leck mir mal, bist du abgemagert. Also um Gottes Willen. Puh.
Ja, man darf schon sagen, ja, man sieht es dir an, dass es dir nicht gut geht. Kann ich was für dich tun? Brauchst du was? Hast du auf irgendwas Appetit? Wir rennen oft für eine Erdbeere im Winter durch die Gegend, damit der oder diejenige die nochmal kriegt oder was auch immer, was der Wunsch ist, versuchen wir zu erfüllen. Das ist auch einer der Aufgaben in der Hospizarbeit. Einfach zu schauen, was braucht der oder diejenige. Und diese Frage allein schon, die macht wahnsinnig viele Türen auf. Und wenn er sagt, ich brauche mehr Ruhe, dann sagst du, okay, dann gehe ich wieder. Also pfiat. Auch in Ordnung. Nicht bewerten, einfach annehmen, so wie es ist.
Ich finde es klasse, wie du da rangehst. Was ist dein Lebensmotto?
Ach, kein Nachteil, woraus nicht ein Vorteil. Aber den habe ich von der Gerda Steiner tatsächlich. Das hat sie immer gesagt. Und was ich auch gern sage, ist tatsächlich Platz für Neues. Also man darf sich an neue Dinge hintrauen. Das Alte loslassen.
Wenn du deinem jüngeren Ich einen Brief schreiben könntest, na, also sag jetzt einmal, der 17-jährigen Zahnarzthelferin, der gerade Schauspielunterricht nimmt, was darfst du ihr reinschreiben?
Mach keine Diäten, es lohnt sich nicht.
Ja,
ich habe mein Leben lang gekämpft und es nutzt nichts. Es ist so, ich bin so, wie ich bin, aus. Punkt.
Also wer sich jetzt vorstellt, nein, die Frau ist gerstenschlank, hört's mir bitte auf. Liebe Petra, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Es war ein unwahrscheinlich inspirierendes, schönes und lustiges Gespräch. Ich habe es nicht erwartet.
Dankeschön.
Aber
danke. Finde ich auch.
Eine Frage habe ich noch an dich.
Noch eine.
Und zwar die Frage, die ich allen meinen Zuhörern stellen. Drei Menschen, mit denen du einmal in deinem Leben einen Kaffee trinken gehen könntest. Die Menschen können schon gestorben sein, Sprache egal. Welche würdest du wählen und warum?
Also Dalai Lama wäre natürlich schon toll, den mal zu erleben, und den würde ich gern kennenlernen. Im Schauspiel habe ich 2 große Vorbilder, das ist die Christiane Hörbiger, die finde ich leider schon verstorben, finde ich unglaublich toll. Senta Berger finde ich auch sensationell, die ist ja Gott sei Dank noch unter uns, und Meryl Streep, aber da kann kein so kurz Englisch, da wird es schwierig.
Die Sprache ist ja egal.
Ist egal.
Vom Dalai Lama, da spricht es nichts von der Sprache, aber könntest hier verstehen. Wer wäre deine Nummer 3?
Ja, also ich habe ja schon Senta Berger, Christiane Hörbiger, Dalai Lama.
Ich hätte jetzt gemeint Gott oder sowas.
Gott. Oder die Göttin, wer weiß. Wir sind doch am Gendern, oder?
Ja, liebe Petra, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, sehr gerne.
Ich wünsche dir alles Erdenkliche Gute, liebe Zuhörer. Googelt mal Sterbemund, schaut rein. Irgendwo ist sie unterwegs und wie sagt der Bayer so schön, da gehen wir hin.
Das machen wir.
Jawohl, wunderbar. Ja, liebe Zuhörer, und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Bis dahin, teilt den Podcast, liked ihn, gebt ihm 5 Sterne. Mich freut's, euch tut's nicht weh.
Sehr gut.
Ja, gell, das ist doch super. Das ist mein Lebensmotto sozusagen. Liebe Petra, vielen Dank für alles.
Ich danke. Schön war's.
Macht's es gut. Servus.
Merci.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.